Aber man kann ja vorbeugen dafür. Also, zuerst werde ich euch jetzt noch ein paar Personen aus der charismatischen Szene vorstellen. Und dann werden wir uns dem Thema Krankheit und Gesundheit widmen. Ich werde erst einmal etwas aufzeigen, wie das in der Bibel geregelt ist. Was steht da über Krankheit und Gesundheit? Dann werde ich ein bisschen darüber sagen, was für eine Heilerszene gibt es so in Deutschland, und dass wir auch da einen Hintergrund haben, das hinterher vergleichen zu können. Und dann möchte ich spezifisch darauf eingehen, wie sieht das denn bei charismatischen Heilungen aus? Und bei charismatischen Heilungen, da möchte ich insbesondere eingehen auf die sogenannte Glaubensbewegung, so nennt sich das. Denn diese Glaubensbewegung ist prägend für den Großteil der charismatischen Heiler heutzutage. Also das ist jetzt kurz das Programm. Aber bevor ich das tue, weise ich hier noch hin. Ich habe hier ein paar Einladungen bekommen und weise auch gerne darauf hin. Der Andreasgemeinde findet vom 28. bis zum 30. einige Vorträge statt von Open Doors. Die kümmern sich ja um verfolgte Christen weltweit. Also wer da Interesse hat, der kann das gerne mitnehmen oder wer sich einfach informieren will, hier gibt es ein paar Einladungen. Ich lege die hier vorne aus. Und dann möchte ich auch gerne noch beten, bevor ich starte. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir dich kennen. Vielen Dank für die Gemeinschaft, die wir heute Abend haben dürfen. Vielen Dank dafür, dass du auch uns kennst und über Krankheit und Gesundheit Bescheid weißt. Vielen Dank, dass du unser Leben in deiner Hand hast, uns gesund machen kannst, da wo wir von Krankheit betroffen sind. Und vielen Dank, dass du uns liebst, das Beste für uns willst und dass wir einmal wissen, dass in der Ewigkeit bei dir es keine Krankheit und auch kein Leid mehr geben wird. Amen. Ja, zuerst einmal einige weitere Personen. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, habe ich das letzte Mal nichts mehr gesagt von Bernard oder Bob, wird er eigentlich gesagt, Mumford. Den habe ich, glaube ich, nicht mehr erwähnt, ne? Bis dahin bin ich, glaube ich, gekommen. Diesmal habe ich es mir gemerkt. Also Bob Mumford, wie er genannt wird, geboren 1930, wuchs auf in Ohio, erlebte seine Geistestaufe in einer Gemeinde der Assemblies of God in Atlantic City, wo heute ja bekannt insbesondere durch die Spielsalons, die es dort gibt. Nach dem Besuch verschiedener christlicher Ausbildungsstätten schloss er schließlich seine Ausbildung ab in Philadelphia am Reformed Episcopal Seminary. Das war 1964. Dann war er Pastor unabhängiger Gemeinden in Pennsylvania und Delaware an verschiedenen Orten, die ich jetzt nicht erwähne. Dann war er Dozent für Neues Testament und Mission an Elim Bible Institute. Motiviert von Du Plessis, den ich das letzte Mal erwähnt habe, der hier eben als Vertreter der Pfingstbewegung auch Kontakte mit dem Weltkirchenrat gehabt hat, setzte er sich international für die Verbreitung der charismatischen Erneuerung in den konfessionellen Kirchen ein. In diesem Zusammenhang engagierte er sich für die Conference on the Holy Spirit in Fort Lauderdale, Florida, die dann über viele Jahre hinweg stattfanden. Und aus diesen Veranstaltungen erwuchs dann die Holy Spirit Teaching Mission, oder seit 1972 heißt es dann die Christian Growth Ministries. Die geben auch ein Magazin heraus, was dann bis 1986 erschien und von Bob Mumford betreut worden ist. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben und dann auch ein eigenes Missionswerk, Life Changers, in Kalifornien gegründet. Er gilt unter anderem auch als ein Vertreter des Shepherding. Das habe ich ja das letzte Mal mit erwähnt. Das ist eine besondere Gruppe in der charismatischen Bewegung, die sehr viel Wert darauf legt, dass es eine ganz intensive Betreuung und Verbindung zwischen Seelsorger und Beseelsorgtem gibt. Und dass da eben so, wie Jesus als guter Hirte für die Schafe beschrieben wird, so muss jetzt auch ein Seelsorger sich ganz intensiv um den einzelnen Gläubigen kümmern. Ich habe ja auch schon darauf hingewiesen mit den Vor- und Nachteilen, will später nochmal darauf zu sprechen kommen, wie das genau begründet wird und was wir dann dazu sagen. Dann eine weitere Person, die in Deutschland relativ aktiv ist, das ist Charles Diffon. Vielleicht haben Sie auch von dem schon gehört. Der ist regelmäßig in Deutschland, mindestens ein bis zweimal im Jahr, und hält dann Heilungsveranstaltungen ab. In diesem Jahr war er, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, in Hamburg schon gewesen, Anfang des Jahres, um dort Veranstaltungen abzuhalten. Es ist auch noch ein zweiter Besuch in Deutschland geplant. Der gebürtige Nigerianer lebt heute überwiegend in den USA. Ist in Deutschland augenblicklich einer der beliebtesten Heilungsprediger in der charismatischen Bewegung. Er bietet eine sehr unterhaltsame Show dabei, könnte man schon sagen. Also es schlägt sich auch immer wieder in Zeitungsberichten nieder, öffentlicher Medien, die dann darüber berichten. Während seines Studiums kam er zum Glauben und will dann 1986 von Gott berufen worden sein, Menschen zu heilen. Es wird berichtet, er habe Menschen innerhalb von 2 Minuten zum Glauben geführt und zahlreiche Spontanheilungen bewirkt. Also so Berichte, er geht ins Krankenhaus, 2 Minuten spricht er mit einer Person und sie bekehrt sich. Das ist dann schon beeindruckend und nachher heilt er sie gleich. Ist in Nigeria passiert. Es gibt jetzt keine anderen neutralen Augenzeugenberichten, aber Berichte, so wird das von ihm selbst berichtet. 1990 zogen Diffon dann in die USA und gründete den International Miracle Center, also den internationalen Wunderzentrum, so nennt er das. Er ist dann dessen Pastor und Leiter und er hat dann auch ein eigenes Missionswerk gegründet, nämlich Christ Love Ministries International, also Christusliebe Dienst International. Und hier bietet er, wie er sich selbst nennt, Apostel und Propheten, Diffon, so stellt er sich selbst vor. Der bietet unter anderem eine Wunderschule an, also der man lernen kann, Wunder zu tun, und eine Anleitung für eigene Heilungen. Also jeder kann prinzipiell heilen, das ist seine Überzeugung. Wie das erklärt wird, werde ich nachher noch darauf eingehen. Das hat auch zu tun mit dieser Glaubensbewegung. Zu seinen internationalen Tätigkeiten gehören Schulungen, eine eigene Radio- und Fernsehansprachen. Und Kritiker weisen manchmal auf einen sehr großzügigen Lebensstil des ehemaligen Elektroingenieurs hin. Also er hatte das ja studiert und hatte dann betont auch in seinen Predigten immer wieder sehr stark die Spenden für seine Arbeit. So wie das übrigens bei anderen Heilungspredigern ähnlich auch verläuft. Ich fand das interessant, es gab von einem dänischen Journalisten eine sehr positiv gehaltene Biografie bis zum jetzigen Zeitpunkt. Die ist vor ein paar Jahren herausgekommen, da hat er auch mit ihm gesprochen. Er ist eher sehr positiv geneigt, weil auch dieser Journalist gehört zur charismatischen Erneuerungsbewegung. Aber in einigen Punkten, da schluckt der selbst. Einer der Punkte war dann, als er mit ihm in einem Restaurant ist und dann eben Charleston Diffon einfach die Speisekarte durchgeht und dann das teuerste Gericht bestellt. Dann fragt er ihn nachher, der Journalist, ja, warum hast du gerade das bestellt? Und dann sagt er, ja, eben für einen Diener Gottes ist das teuerste gerade gut genug. Mit einer ähnlichen Begründung nimmt er auch das teuerste Zimmer im Hotel, weil auch er ja ein Diener Gottes ist und für den braucht man das Beste. Egal, was das ist oder wie es schmeckt, es ist, muss einfach das Beste sein dafür. Und so ähnlich betont er das auch. Man kann seine Predigten auch herunterladen im Internet oder bestellen für die lockere Summe von $20 pro Predigt. Also auch das ist nicht schlecht. Vielleicht sollte ich auch anfangen, meine Predigten so zu verkaufen. Dann könnte ich vielleicht mein Einkommen da ja noch etwas steigern. Also, darüber hinaus wird dann auch berichtet, auch dieser Journalist, der ist dann den Heilungen nachgegangen, die er in Dänemark bewirkt hat und hat festgestellt, dass im Verlauf eines Jahres mehr als die Hälfte der Personen wieder unter den Krankheiten litten, unter denen sie vor ihrer Begegnung mit Charles Diffon litten. Also das ist sind jetzt so eine Beobachtung. Und wie gesagt, ich muss dabei betonen, das ist keine kritische Auseinandersetzung, das ist eine Biografie pro Charles Diffon, ne, die das erwähnt. Also hier sind eher noch die Sachen positiv für ihn ausgelegt dabei. Aber er ist, wie gesagt, einer der weit verbreitetsten Personen. Er zählt sich zur Wort des Glaubensbewegung und meint durch positives Denken und geistliche Inanspruchnahme von Heilung und Rettung Heilung und Rettung bei anderen Menschen bewirken zu können. Was eben diese Wort des Glaubensbewegung ist, oder diese Glaubensbewegung, wie man sie manchmal nennt, das werde ich ja nachher noch etwas ausführlicher darstellen. Dann gibt es Hans-Peter Nüsch. Der ist geboren 1949, wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, hat dann sich in einer der evangelischen Hochschulgemeinde in St. Gallen, wo er studiert hat, engagiert. In dieser Zeit erlebte er eine geistliche Erneuerung und eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. sagt er, die ihn öffnete für Visionen, Prophetie und außerordentliche Manifestation des Heiligen Geistes. Seit 1976 ist Nürsch Mitarbeiter des Missionswerks und Schulungswerks Campus für Christus in der Schweiz und seit 1983 dessen Leiter in der Schweiz. Durch seine internationalen Kontakte fungierte er immer wieder als Gastgeber charismatischer Heiler und Propheten und Prediger, so wie hat er mitorganisiert in der Schweiz, eben Explo 2000, das war eine große Sache, Christustag, Calling the Nations oder Charles Diffon hat er eingeladen oder Carlos Anacondia. Das sind jetzt alles bekannte Personen in der charismatischen Szene und die holt er zu großen Kongressen in die Schweiz. Das sind dann durchaus Veranstaltungen mit mehreren tausend Besuchern. Dieser Christustag, ich glaube, er hatte 30.000 Leute dann in die Stadion gebracht. Das sind große Sachen und da fungiert er gerade in der Schweiz als Promoter dieser charismatischen Bewegung. Er engagiert sich stark für eine konfessionsüberschreitende Einheit der Christen und für die praktische Anwendung der charismatischen Geistesgaben. Als nächstes gehe ich jetzt ein auf Peter Derek Fortum Prince oder meistens wird er bloß Derek Prince genannt. Der lebte von 1915 bis 2003, ist also vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Der wurde als britischer Staatsbürger in Bangalore in Indien geboren, studierte Griechisch, Latein und Philosophie in Eton, Cambridge und an der Hebräischen Universität in Israel. Während seiner Zeit als Militärangehöriger in Israel kam er zum Glauben und erlebte wenige Tage später die Geistestaufe. Das soll 1941 gewesen sein. 1949 bis 1956 gründete und leitete Prince eine Pfingstkirche in London. In den folgenden Jahren bis 1961 unterrichtete er am African Teacher Training College in Kenia. Und dann danach nahm er einen Auftrag an der Pentecostal Assembly of Canada und kam danach an die Leitung einer Pfingstgemeinde in Seattle. Und dann half er mit bei der Gründung der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums. Die sind eine wichtige Institution auch zur Verbreitung der charismatischen Gedanken. Gutes, ich werde nachher noch kurz auf ihren Gründer eingehen. Dann begann er eine Radioarbeit der Holy Spirit Teaching Mission und entwickelte eine besondere Lehre, während der er insbesondere bekannt geworden ist, nämlich die der dämonischen Belastungen bei Christen. Also auf ihn ist dann zurückzuführen die Auffassung in der Neuzeit, auch Christen können dämonisch belastet oder besessen sein. Da wurde er auch in der charismatischen Bewegung stark angegriffen, weil nicht alle Charismatiker diese Auffassung vertreten. Er ging dann auch dazu über, diese Belastungen bei Christen zu bekämpfen und Dämonenaustreibungen an Gläubigen vorzunehmen, um deren körperliche oder psychische Erkrankungen zu heilen. Nach einem Umzug nach Fort Lauderdale in Florida gründete er zusammen mit Bob Mumford und Don Bassem, die ich beide schon erwähnt habe, die Good News Church. Dort praktizierten sie und entwickelten sie das Prinzip des Shepherdings. Das wurde von Prince ab 1984 nachdem er sich von der Gemeinde getrennt hat, weiterentwickelt in dem Christian Growth Ministries. Also diese Organisation, die ich ja gerade schon genannt habe, die mit Bob Mumford gegründet worden ist, die entwickelte diese Idee weiter des Shepherdings. Demnach soll ein Christ dauerhaft und verpflichtend von einem geistlichen Leiter autoritativ geführt werden. Es gibt also ganz extreme Aussagen davon, die ich von ihm selbst gelesen habe. Da steht, wenn ich aus der Bibel eine Wahrheit erkannt habe, aber mein Hirte mir etwas anderes sagt, dann gehorche ich meinem Hirten. Also es soll ganz stark autoritativ sein, weil dieser Hirte ist vor Gott für mich verantwortlich und was der mir empfiehlt, das soll ich auch tun. Also das heißt, es geht eben über den normalen Bereich der Seelsorge hinaus. Und da muss man ganz stark darauf achten. Und er selbst lebte dann auch in solch einer Beziehung, als er dann, ich glaube, es ging um eine Heiratsfrage, da heiraten wollte, dann sagte ihm sein Shepherd, also er soll das nicht tun, dann tat er das auch nicht. Später sagte der Shepherd, ja, jetzt darfst du, und dann tat er das auch. Also das sollte auch damit hineingebracht werden. Er gründete dann auch eine eigene Radiomission, Today with Derek Prince, so heißt das. Und dann auch eine Derek Prince Legacy Radio. Seine letzten Jahre verbrachte er dann in Jerusalem und engagierte sich dort für Mission. Er hat auch zahlreiche Bücher geschrieben über grundlegende biblische Auslegung, die erwähne ich hier nicht gesondert, weil das macht nicht das Außergewöhnliche aus, von dem, was er gelehrt hat. Ich betone hier mehr das außergewöhnlich, das wofür er dann sehr bekannt worden ist. Dann als nächstes Granville Oral Roberts. Geboren 1918, wurde unter ärmlichen Verhältnissen als Sohn eines Pfingstpredigers in Oklahoma geboren. Mit 17 stotterte er und litt unter akuter Tuberkulose. Während einer Evangelisation von George Monsey wurde er von beidem geheilt. Danach trat er dann einer Pfingstkirche bei und wurde auch bald deren Prediger. In den folgenden Jahren wechselte er häufiger die Gemeinden und begann dann ab 1947 seine amerikaweiten Heilungsevangelisation. Er veröffentlichte in dieser Zeit sein erstes Buch, If You Need Healing, Do These Things. Also willst du geheilt werden, dann musst du diese Sachen tun. Also eine praktische Anleitung für jeden Christen, Heilung zu erfahren. Er initiierte auch sein Monatsmagazin Healing Waters, so heißt das, also heilendes Wasser, und begann dann mit Radioansprachen und zog dann in seinem neuen Zentrum in Tulsa, Oklahoma ein, Er begann auch dann mit Radioansprachen und ließ für sich das damals größte Zelt der Welt bauen, um damit Heilungsevangelisation durchzuführen. 12.500 Sitzplätze, also schon ziemlich große Sache. Das wurde dann erst wieder übertroffen von Reinhard Bonnke. Der hat ja dann noch Größeres gebaut in Afrika, aber das war dann ja viel später. Er zog damit quer durch die USA, er propagierte Zungenreden, Heilungen, Wohlstand für alle Christen. Seine Heilungsveranstaltungen wurden zum Vorbild für eine Welle von christlichen Heilern nach dem Zweiten Weltkrieg. Roberts wurde zum Wegbereiter der charismatischen Bewegung und zum Mitbegründer der Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Amerikaweit bekannt wurde Roberts durch ein wöchentliches Fernsehprogramm, das ab 1955 seine Heilungsevangelisation dann in unzählige Haushalte brachte, also noch mehr als in seinem Zelt Platz hatten. In den 80er Jahren war er einer der bekanntesten Pfingstprediger der Welt. Seine Predigten wurden von 500 Radiosendern, 700 Zeitungen, also Radiosendern gesendet, 700 Zeitungen übernahmen seine Kolumnen, seine Bücher in Millionenauflage verbreitet. Es gab dann auch eine Zeitschrift oder zwei Zeitschriften, nämlich Abound Life und Daily Blessing, die beide ein Millionenpublikum erreichten. 1969 begann er seinen eigenen religiösen Fernsehshows zur besten Sendezeit, womit er in den besten Zeiten etwa 64 Millionen Zuschauer erreichte. 1965 gründet Roberts die Oral Roberts University, die es auch bis heute noch gibt, als die erste charismatische Hochschule eben der USA. Heute sind mehrere tausend Studenten, die dort studieren, in ganz verschiedenen Bereichen, also nicht nur im Bereich der Theologie. Mit seiner 1981 für 250 Millionen Dollar errichteten City of Faith verkalkulierte sich Roberts allerdings, das Krankenhaus stand häufig leer und musste letztendlich verkauft werden. Also es ging einfach darum, er sagte, charismatische Christen sollten auch eine eigene Methode der Heilung entwickeln, die im Krankenhaus praktiziert wird. Also das heißt, die Leute werden nicht nur medizinisch behandelt, sondern man heilt sie nach geistlichen Prinzipien. Allerdings eben, das klappte so nicht und deshalb musste das Ganze wieder eingestellt werden. Dann als nächstes Marion Gordon Robertson oder wie er häufig heute genannt wird, Pat Robertson abgekürzt. Geboren 1930, wurde in Virginia als Sohn eines US-Senators geboren. Er studierte an der Lee University in Yale und am New York Theological Seminary. 1959 absolvierte er da und bekehrte sich in dieser Zeit und erhielt seine Geistestaufe. Nach seiner Zeit als Mitarbeiter in der Reformed Church in New York wechselte Roberts nach Virginia und begann mit dem Aufbau eines eigenen Fernsehsenders ab 1959. Sein weltweit operiertes Christian Broadcast Network, CBS, erreicht allein in den USA rund 7 Millionen Haushalte und über Satellit ist CBS heute weltweit zu empfangen, auch in Deutschland, nicht über Satellit. Ab 1977 gründete er auch seine CBS University, in der insbesondere Studiengänge für Jura, Politik, Erziehung und Theologie angeboten werden. 1978 gründet er dann seine Operation Blessing, das ist ein soziales Hilfswerk, und sein Operation Hands Up, das bietet seit 1985 Alphabetisierungskurse in den USA an. Ab 1988 bewirbt sich Robertson erfolglos um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Und Pat Robertson ist bis heute immer noch wieder bekannt über sehr markige Aussprüche, gerade was seine Kommentare zur Politik angeht oder zu fremden Religionen oder sowas, dann zahlreiche Diskussionen hervorruft. Dann als nächstes Agnes Sanford. Geboren 1897 bis 1982. Wuchs als Kind presbyterianischer Missionare in China auf und kam kurz nach ihrer nach ihrer Hochzeit mit Edgar Sanford in die USA. Da nach einer Heilung von langer Depression beschäftigt sich Sanford intensiv mit biblischen Heilungen und ist überzeugt, statt an dieser Zeit von der Gabe der Heilung, die Gabe der Heilung zu besitzen. Sie nimmt Kontakt zu Pfingstkirchen auf und beginnt dann in Zungen zu reden. Sie schreibt ein Buch, The Healing Light, das wird 1947 ein großer Publikumserfolg. Und so gründet sie dann 1955 die School of Pastoral Care. In regelmäßigen Konferenzen sollen Gemeindemitarbeiter und medizinisches Personal in den Dienst des Heilens eingeführt werden, also zu lernen, wie man heilt. Durch diese Schulung und ihre Organisation Campus, Farthest Out und Order of St. Luca wird sie dann zu einer bedeutenden Förderung des Heilens in der charismatischen Bewegung. Heilen wird nach Sanford durch die Beachtung der Gesetze der Natur und durch positives Denken erreicht. Richtiges Denken könne jede Krankheit heilen. Die Heilung der Gedanken setzt sie gleich mit der Sündenvergebung. Dann als nächstes Demos Chakarias. Das ist der Gründer der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums. Geboren 1913, seine Familie entkam dem Völkermord in Armenien, weil sie sich der warnenden Prophetie eines armenischen Pfingstpredigers den Glauben schenken und in die USA auswanderten. Als 13-Jähriger kam er dort zum Glauben und erfuhr die Geistestaufe. 1933 begann er den Armeniern in den USA zu predigen. In dieser Zeit wurde Chakarians Schwester bei einem Autounfall schwer verletzt und durch den pfingstlerischen Heilungsprediger Charles Prince geheiratet. Er legte ihr die Hände auf, worauf ihr Körper 20 Minuten lang unter der Kraft Gottes sich schüttelte. Und danach sei sie gesund gewesen. Aus Dank für seine von Gott geschenkten Geschäfte, also als Geschäftsmann, engagiert sich Chakarian für die charismatische Erweckungsveranstaltungen. So organisiert er 1951 eine Großveranstaltung mit Oral Roberts in Los Angeles. Darüber hinaus wurde er dann der Gründer der Vereinigung der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums. Nachdem, wie er das schreibt, erst ein Jahr voller Zweifel durchlaufen ist und dann eine Vision von Gott bekam, der ihm zusagte, seine Organisation weltweit zu gebrauchen. Und tatsächlich ist sie heute weltweit verbreitet und trägt stark zur Verbreitung charismatischer Ideale bei. Dann Ruth Stapleton. 1930 bis 1983. Sie war eine bekannte amerikanische Heilungsevangelistin und Vertreter der Zungenrede. Sie ging davon aus, dass jeder Christ durch den Heiligen Geist und durch seine eigene geistige Kraft emotional, geistig, körperlich geheilt werden könne. Für Stapleton wirkt Gott auch in der Kraft des positiven Denkens. Verhältnismäßig früh starb sie allerdings selbst an Krebs und war bereit, dann die Grenzen ihrer Heilungsvollmacht zu akzeptieren. Ist ja auch klar, nicht dabei, sie ist ja nicht sehr alt geworden. Noch zwei Personen für heute, drei Personen noch für heute. C.P. Wagner oder Charles Peter Wagner, 1930 geboren in New York, studierte an verschiedenen amerikanischen Universitäten, Theologie zum Beispiel am Fuller Theological Seminary, Princeton Theological Seminary, University of Southern California, also durchaus renommierte Ausbildungsstätten. Im Auftrag der Kongregationalisten ging Wagner als Missionar nach Bolivien. In den Jahren 1964 bis 1971 arbeitete er vor allem als Dozent an einem theologischen Seminar in Bolivien. 1971 ging er zurück ans Fuller Theological Seminary, um seinen ehemaligen Lehrer, den damals weltbekannten Gemeindewachstumsspezialisten Donald McGovern, zusammenzuarbeiten. Seitdem der dort pensioniert worden ist, leitet C.P. Wagner dieses Institut an der Fuller Seminary und entwickelt zusammen mit John Wimber die Theorie der Evangelisation mit Zeichen und Wundern. Also das ist seine Idee mit dabei, dass Evangelisation im 20. Jahrhundert müsse durch Zeichen und Wunder beglaubigt werden. 1974 bis 1980 arbeitet Wagner zusätzlich für das Lausanner Komitee für Weltevangelisation, wo er sich insbesondere für unerreichte Völker engagiert. 1985 wird Wagner dann Gründungspräsident der Nordamerikanischen Gesellschaft für Gemeindewachstum. Das ist also bis heute gilt er als einer der führenden Experten, was Gemeindewachstum angeht. Und einige seiner Ideen sind eben zum Beispiel das Heil mit Zeichen und Wunder. In den 80er Jahren prägt er den Begriff dritte Welle des Heiligen Geistes. Also von ihm stammt auch diese Einteilung erste, zweite, dritte Welle, erste Pfingstbewegung, zweite charismatische Erneuerung der Großkirchen ab den 60er Jahren und ab den 80er Jahren Ausbreitung der charismatischen Bewegung in den traditionellen Freikirchen. In seiner Publikation betont Wagner immer wieder die Bedeutung der Pfingstkirchen, der charismatischen Bewegung für die Weltchristenheit. Vorletzte Person für heute, David Ray Wilkerson, oder einfach David Wilkerson, 1931 geboren, wuchs in einer Pfingstgemeinde auf und besucht danach eine Pfingstbibelschule, die Central Bible Institute. 1952 begann er seine Arbeit als Pastor einer kleinen Pfingstgemeinde in Phillipsburg in Pennsylvania. Da produziert er ein Fernsehprogramm für die örtlichen Assemblies of God. Während einer Gebetszeit wird seine Aufmerksamkeit auf einen Zeitschriftenartikel der in den USA weit verbreiteten Zeitschrift Life gelenkt. Da wird von sieben jungen Männern berichtet, die einen Behinderten ermordet hatten in New York. Wilkerson soll diesen Männern von Jesus erzählen, sagt zumindest ihm so eine Stimme Gottes. Es ergibt sich dann zwar keine Möglichkeiten, für ihn ins Gefängnis zu kommen, durch sein Nachfragen und Bohren berichtet aber die New York Daily News über seine Bemühungen und daraus entwickelt sich dann die Arbeit Teen Challenge unter Straßengangs, Kriminellen und Drogensüchtigen. Die wird dann 1966 gegründet. Er gründet dann auch das Teen Challenge Bible Institute, in dem diese Bekehrten von der Straße auch eine biblische Ausbildung durchlaufen sollen oder können, wenn sie das wollen. In den nächsten Jahren breitet sich seine evangelistische und therapeutische Arbeit von den Jugendlichen weltweit aus und in seiner Niederschrift seiner Erlebnisse, das Kreuz und die Messerhelden, oder The Cross and the Switchblade, so heißt das ja auf Englisch original, war dann weltweit verbreitet, sowohl als Buch als auch als Film. Und das hat dann sehr stark zur Verbreitung seiner Arbeit beigetragen. Auch in Deutschland gibt es ja Niederlassungen von Teen Challenge. Wilkerson ist maßgeblich zur Ausbreitung des Zungenredens und der Geistestaufe in katholischen und evangelikalen Kreisen trägt er bei. Ab den 80er Jahren tritt Wilkerson auch mit einigen prophetischen Äußerungen an die Öffentlichkeit, die sich bisher allerdings größtenteils nicht erfüllt haben. Also er spricht über verschiedene Erweckungen, Auswanderung von Juden und solche ganzen Sachen. Da gibt es eben auch eine Vision. Auch ein Buch hat er das veröffentlicht in seine Vision, die Gott ihm gegeben hat, die aber zum größten Teil nicht so stattgefunden hat. Und dann als letzte Person Smith Wigglesworth. Den erwähne ich hier nur, weil er in zahlreichen Büchern heute immer wieder genannt wird als einer der Väter der Glaubensheilungsbewegung. Er lebte von 1859 bis 1947, wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Erst als Erwachsener lernte er lesen und beschäftigte sich dann mit keinem anderen Buch außer der Bibel. Wigglesworth war den Großteil seines Lebens als Geschäftsmann tätig. Nebenher versuchte er in persönlichen Gesprächen den Menschen in seiner Umgebung den Glauben lieb zu machen. 1907 kam er in Kontakt mit der Pfingstbewegung und bekam die Geistestaufe. Nachdem er von einer Blinddarmentzündung geheilt worden war, begann er sich als Heiler zu betätigen. Ganz gleich, über welchen Bibeltext Wigglesworth sprach, immer schloss sich an seiner Predigt ein Gebet für die Kranken an. Schon bald wurde er zu einem der bekanntesten Evangelisten und Heiler der frühen Pfingstbewegung und wurde international eingeladen. Kritisch wurde manchmal sein rauer Umgang mit den Kranken angemerkt. Manche schlug er mit der Faust, andere zwang er, sich nach seinem Gebet auf dem Podium herumzuspringen. Wigglesworths Schwerpunkte lagen bei Sünden, bei der Predigt der Sündenvergebung und der Heilung und der Geistestaufe. Und wie gesagt, er wird heute häufig als Vorbild genannt, insbesondere für diese Glaubensheilungsbewegung. Soweit dazu. Ja. Ich komme das nächste Mal noch auf ein paar weitere Personen zu sprechen. Da muss ich sehen, ob ich den dabei habe. Sonst kannst du mich vielleicht morgen noch mal erinnern, dann schaue ich noch mal nach. Ich habe jetzt nicht alle dabei, die ich auf der Liste, die ich noch bearbeiten will. Dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Bereich für heute Abend. Und da geht es um das Heilen. Hallo. In dem zweiten Bereich von heute Abend geht es um das Heilen. Und zwar, zuerst einmal möchte ich ein paar ganz grundsätzliche Sachen sagen über Krankheit und Gesundheit in der Bibel. Und dann, wie gesagt, auf die Heilerszene in Deutschland eingehen und dann zu sprechen kommen auf charismatische Heilung heute. Also, Krankheit und Tod stehen relativ eindeutig im Gegensatz zu der ursprünglichen Schöpfung Gottes. Da kann ich jetzt auch verschiedene Bibelverse nennen, vielleicht glaubt ihr es mir aber auch so. Auch im zukünftigen Reich Gottes wird es keine Krankheit und kein Leid mehr geben. Dann, wenn der Teufel gebunden ist und eine neue Welt erschaffen worden ist. Sie haben, nämlich diese Krankheiten haben ihren Ursprung in der Trennung des Menschen von Gott. Das ist der Anfang und damit auch das Ende der Krankheiten, wenn nämlich diese Trennung wieder aufgehoben sein wird, für die, die an ihn glauben. Doch auch in der gegenwärtigen, von der Sünde gekennzeichneten Welt sind die Menschen in der Krankheit nicht pauschal ausgeliefert. Gott selbst bezeichnet sich als Arzt, der von Krankheiten heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt beispielsweise. Im Alten Testament, 1. Mose 20, Vers 17, 2. Mose 15, Vers 2, 26 und andere mehr. Ihnen sollen die Menschen um Heilung bitten. Die Ernsthaftigkeit ihrer Hinwendung zu Gott brachten die Menschen zum Ausdruck, indem sie zum Beispiel auf Nahrung verzichteten, das heißt fasteten, indem sie sich bewusst von falschem Verhalten distanzierten, also Sünde bekannten. Prinzipiell will Gott den Menschen von seinem Leiden und seiner Krankheit befreien. Durch sein heilsames Eingreifen will er den Menschen seine Gnade, seine Liebe und seine Macht konkret vor Augen führen. Im Neuen Testament wird ebenfalls betont, dass die Krankheit eine Art gottfeindliche Macht ist. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8. Er heilt Kranke, öffnet sündigen Menschen einen Weg zur Vergebung ihrer Schuld. Seine Heilungen sind dabei von keiner festen Zeremonie abhängig. Jesus heilt Menschen, die ihm unmittelbar gegenüberstehen, aber auch weit entfernte Kranke, wie zum Beispiel Lazarus, nicht? Also dann aus der Entfernung, oder eben manchmal, wo er nur sagt, geh hin, geh nach Hause und deine Tochter ist wieder gesund, also auch Menschen aus der Entfernung. Manchmal legt er Betroffenen seine Hände auf, manchmal genügt die Berührung seiner Kleider, wie bei der blutflüssigen Frau, manchmal ein vollmächtiges Wort. Im Handeln Jesu verwirklicht sich die alttestamentliche Ankündigung des Knechtes Gottes, durch dessen Leiden, Krankheit und Wunden der Menschen geheilt werden können. Jesaja 53, 3 bis 5. Gleichzeitig werden die spektakulären Heilungen als Beleg der göttlichen Vollmacht verstanden. Da, wo die Jünger des Johannes zu ihm kommen, gesagt wird, das ist Zeichen, dass er der Sohn Gottes ist. In seinem Auftrag sind auch die Jünger Jesu in der Lage, Menschen von ihren Krankheiten zu heilen, böse Geister auszutreiben oder sogar Tote aufzuerwecken. Da ist insbesondere der Markus-Schluss am Ende von Markus, aber auch Matthäus 10, Vers 1 und an anderen Stellen, wo er die 70 Jünger aussendet, werden die dazu bevollmächtigt. Ganz allgemein werden von Jesus auch für die spätere Gemeinde Krankheilungen vorhergesagt, an denen Andersgläubige die Größe Gottes erkennen sollen. Markus 16, 17 bis 20 und dann auch die Apostelgeschichte oder Beispiele aus den Briefen des Paulus. Also Heilungen werden auch in der Folge der Kirchengeschichte weiter stattfinden, so lese ich es zumindest in der Bibel, auch wenn nicht deren Intensität oder Häufigkeit, die natürlich nicht mit der Jesu zu vergleichen ist, weil sie bei Jesus ja diese mehrfache Bedeutung gehabt hat. Dem Eingreifen Gottes gehen im Neuen Testament zumeist die vertrauensvolle Bitte des Kranken um Heilung voraus. Dieser wendet sich entweder an Jesus im Gebet oder an Jesus oder im Gebet an Gott. In Einzelfällen ist es auch so, dass dann andere für ihn bitten, wenn derjenige selbst nicht bitten kann. Aber im Normalfall ist diese Bitte an Jesus gerichtet. Einzelne Christen erhalten vom Heiligen Geist die Gabe der Krankenheilung, 1. Korinther 12, Vers 9, um damit Gott zu verherrlichen und Glaubensgeschwistern zu helfen. Jeder kranke Christ wird aufgefordert, alle noch nicht vergebenen Sünden vor Gott zu bekennen, um individuelle Sünde als Krankheitsursache auszuschalten. Dann soll er sich an die Ältesten der Gemeinde wenden, die aufgefordert werden, über den Kranken zu beten und ihn mit Öl zu salben. Jakobus 5, Vers 14. Dabei werden weder ein spezieller Ritus noch eine bestimmte Ölmischung genannt, sodass angenommen werden kann, dass nicht das Öl, sondern das totale Vertrauen in die Macht Gottes Voraussetzung für die Heilung sind. Wie nahe ein Mann, der sich einer medizinisch unsinnigen Waschung im Jordan unterzieht, wo es ja auch das Vertrauen auf die Macht Gottes und nicht das Wasser des Jordans ist, was ihn heilt. Oder der Blinde, der sich von Jesus vertrauensvoll Straßendreck auf die Augen schmieren lässt. Johannes 9, Vers 6. Jeder gläubige Christ soll seinen Kopf oder sein erkranktes Körperteil mit Öl bestreichen lassen, um seinem Vertrauen in Gott Ausdruck zu verleihen, der heilen kann, wann und wo und wie er will. Personifiziert zuständig für das umfassende Heil des Menschen ist Gott als sein Heiland. Das ist eine häufige Bezeichnung im Alten und Neuen Testament. Er allein kann sowohl Krankheiten heilen, als auch die eigentliche Ursache jeder Krankheit beseitigen, die nach biblischer Diagnose vor allem in dem chronischen Konflikt des Menschen mit Gott zu suchen ist. Im Neuen Testament wird Jesus Christus als Heiland Israels und als Heiland der Gemeinde sowie der übrigen Menschheit bezeichnet. Neben der rein menschlichen medizinischen Bekämpfung von Krankheit mit Ärzten und Medizin und so weiter, wird die Bibel in der Bibel die Wiederherstellung der Lebensordnung Gottes als Heilung bezeichnet, also Sündenvergebung. Dieses Eingreifen Gottes kann körperliche Regeneration umfassen. Gott befreit Abimelechs Frau von ihrer Unfruchtbarkeit, Miriam vom Aussatz und so weiter. Jesus hilft Lahmen, Blinden, Stummen, Krüppeln, Besessenen. Gott erzieht sein Volk, indem er es straft und indem er ihm vergibt. Wenn Gott einen Menschen krank werden lässt, um ihn zur Einsicht zu bewegen, kann kein Arzt ihn wieder gesund machen. Wenn ein Mensch aber einsichtig ist und falsches Verhalten gegenüber Gott um Vergebung bittet, macht er ihn wieder gesund und heilt seine Wunden. Zum Beispiel Jeremia 30, Vers 17. So auch die zerbrochenen Herzen. Das wird jetzt darüber hinaus auch gesagt. Diese göttliche Heilung umfasst sowohl Sündenvergebung als auch ihre handfesten Folgen. Und es kann, nicht es muss, aber es kann auch körperliche Heilung umfassen. Ja. Dann vielleicht auch noch der Hinweis darauf, ich meine, dass es in der Bibel bestimmte Kriterien gibt, wie Heilungen dort im Allgemeinen ablaufen. Und zwar möchte ich dazu sagen, die Heilungen, die Jesus vollzog, sind meistens sofort. Also das heißt, Jesus spricht und dann ist es nicht erst Jahre später. In einem Fall sehen wir, der sieht erstmal so, dass die Menschen wie Bäume aussehen, aber innerhalb von wenigen Minuten ist er ganz gesund. Die meisten Heilungen sind öffentlich. Sie treten in alltäglichen Situationen auf. Also Jesus macht keine Heilungsveranstaltungen, sondern die Leute kommen unmittelbar, werden in der Not geheilt. Es sind ungeplante Situationen. Fast immer handelt es sich um aussichtslose Fälle. Das heißt, um Fälle, in denen Medizin nicht weiterhelfen kann. Jesus wendet sich an keiner Stelle gegen medizinische Heilung, sondern wir finden meistens, dass Leute zu Ärzten gegangen sind und da, wo sie nicht weiter wussten, dass da dann auch Jesus ins Spiel kam. Das ist für uns insofern wichtig, weil uns das zeigt, dass wir nicht leichtfertig mit Krankheit und Gesundheit umgehen können, wo wir die Sache selbst in der Hand haben. Das wäre dann eher eines dieses Versuchen Gottes. Also meinetwegen, jetzt habe ich eine Lungenentzündung, sage ich, ach, ich brauche doch keine Antibiotika, alles Unsinn, nehme ich nicht. Oder ich könnte auch sagen, ich esse einfach nicht mehr. Gott kann mich ja auch durch ein Wunder am Leben erhalten. Und rein theoretisch kann er das natürlich auch, praktisch auch. Aber da, wo ich die Möglichkeit habe, mich selbst zu ernähren, sollte ich das im Normalfall auch tun. Und genauso scheint das auch in der Bibel zu sein bei Erkrankungen, die Menschen selbst bewirken können. Das ist normalerweise nicht, wo Jesus eingreift, sondern gerade an den Unheilbaren. Also bei der Frau, die schon so viele Jahre Blutfluss hatte, bei den Leprakranken, denen keiner helfen konnte, bei den Besessenen, die keiner freimachen konnte, da kommt Jesus und befreit sie. Wir sehen es wenig bis gar nicht bei Dingen scheinbar, die die Menschen relativ gut im Griff hatten. Also mir ist keiner bekannt, der sagt, ich habe Bauchschmerzen, zu Jesus kommt. Oder ich habe Zahnschmerzen, zu Jesus kommt. Oder solche Sachen. Nicht? Also es sind schon ganz heftige Dinge, was insbesondere für uns natürlich herangezogen werden kann. Denn an diesem Maßstab müssen wir auch charismatische Heiler messen. Wenn charismatische Heiler bloß psychosomatische Erkrankungen heilen können, die auch mal von selbst weggehen oder die auch bei ärztlicher Behandlung oder sonst was weggehen, dann müssen wir natürlich sagen, das ist dann zu wenig. Das ist nicht das, wie Jesus geheilt hat. Dann als nächstes ist es so, Jesus heilte vollständig und dauerhaft. Denn wir wissen von keinem einzigen Fall, wo die Krankheit wieder zurückkehrte. Natürlich starben die alle einmal, aber uns ist keiner bekannt, der hinterher nochmal zu Jesus kommen musste, um zu sagen, also jetzt habe ich ihn aber wieder mit dieser Krankheit befallen. Darüber hinaus ist es so, dass selbst kritische Beobachter den Heilungen Jesu keine Tricks oder unrechtmäßige Hilfsmittel entdecken konnten. Also auch das sollten wir als Maßstab gelten lassen, wichtig lassen. Also das spielt hier eine wichtige Rolle. Vielleicht machen wir hier dann unsere Pause und dann gehe ich nach der Pause darauf ein, Heilungen in anderen Religionen, Heilungen in der Kirchengeschichte, das mache ich nur relativ kurz, und dann Heilungen in der charismatischen Bewegung. Also Heilungen jetzt in anderen Religionen, das heißt auch andere Heiler eben in Deutschland in anderen Religionen, wie heilen die? Und das wollen wir hinterher vergleichen mit dem, wie werden Heilungen in der charismatischen Bewegung vorgenommen. Und dann haben wir jetzt die Maßstäbe. Wir vergleichen einmal mit den außerbiblischen Heilungen und wir vergleichen mit den biblischen Heilungen und wollen danach feststellen, ist das, entspricht das diesen Maßstäben der Bibel oder entspricht es ihnen eben nicht. Und dann möchte ich insbesondere, das habe ich ja schon mehrfach angekündigt, auf diese Frage der Glaubensbewegung eingehen. Dabei stütze ich mich auch stark auf dieses Buch, das ist wahrscheinlich das Beste, was es über das Thema gibt, Ein anderes Evangelion. Übrigens geschrieben von einem Charismatiker. Also der Mann ist selbst Charismatiker, hat an der Oral Roberts University studiert und auch da das als Diplomarbeit geschrieben und dann hinterher noch überarbeitet. Aber es ist eine der besten Auseinandersetzungen gerade mit dieser Glaubensbewegung. Aber mehr dazu danach. Ein anderes Buch, was ich auch hier noch empfehlen würde, ist auch sehr empfehlenswert. Richard Mayhew, Dein Glaube hat dich geheilt. Auch eine Auseinandersetzung mit charismatischen Heilern, er beschäftigt mit der dritten Welle der charismatischen Bewegung und den Heilern, die dort auftreten. Also dazu jetzt gleich nach der Pause. Was ich allerdings gerne hier noch vor der Pause entgegennehme, sind Einsprüche oder Ergänzungen oder Rückfragen.
Manche sagen, dass das Krankheit nur was mit dem Teufel zu tun hat. Das heißt, wenn man eine Krankheit hat, dann müssen wir nach Jesu gegen diese Krankheit sprechen, dass sie ausfällt.
Ja.
Wie steht das Wort dazu?
Da will ich gleich drauf eingehen. Das ist ein typisches Versprechen der Glaubensbewegung. Dieser Organisation, auf die ich dann noch eingehen werde. Ganz typische Lehre davon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier schon eine Antwort vorwegnehmen soll und dann einige provozieren soll oder ob ich das nicht tun soll, so ein Zwiespalt, nicht? Aber vielleicht mache ich es einfach mal zu provozieren. Ich halte diese Lehre für sektiererisch. Das ist eine Provokation, oder? Ja. Also ich halte die Lehre für, ich werde es auch begründen dabei. Aber da vielleicht nachher noch was dazu. Das ist nämlich eine der Kernaussagen dieser Glaubensbewegung. Noch andere Einsprüche oder Fragen?
Also ich hatte mal zu dieser Jesaja-Stelle gehört, dass gesagt wurde, wenn Jesus eben unsere Sünde nimmt, ja, er auch unsere Krankheit.
Mhm.
Und dass das also nicht nur ja, irgendwie eine Prophetie ist, sondern auch tatsächlich gilt, auch jetzt in unserem jetzigen Leben.
Ja.
Irgendwie mal auf die Ewigkeit.
Mhm. Ja. Kann ich durchaus was dazu sagen? Da wird ja, also erst einmal ist die Frage, ist in Jesaja 53, 2 bis 5, wo das dann ja steht, ist damit wirklich die körperliche Krankheit gemeint, ja oder nein? Das wäre die erste Frage. Weil wir durchaus, wenn wir den ganzen Zusammenhang lesen, merken wir, dass manches, was dann über diesen Gottesknecht gesagt wird, bildlich zu verstehen ist. Also das heißt, ist möglicherweise dieses Zerschlagen ein Bild? So ähnlich wie David, der davon spricht, an meinem Körper ist kein heiles Glied mehr. Und das schreibt er nach dem Ehebruch mit Bathseba, als er so voll furchtbar traurig ist. Aber wir lesen dann in dem Bericht, wo das nun beschrieben wird, dass er gar nicht zerschlagen war, sondern dass er damit nur umschreibt seine Niedergeschlagenheit. Das heißt, hier müssen wir die Frage stellen, ist das überhaupt an dieser Stelle wörtlich gemeint? Oder ist es nur ein Bild für die Sünde, die den Menschen trennt? Weil bei David ist es ein Bild für die Sünde. Er sagt, ich bin ganz zerschlagen aufgrund seiner Sünde, die er vor Gott trennt. Also das wäre die erste Frage. Selbst wenn wir das verneinen und sagen, hier ist wörtlich Krankheit mit gemeint, dann müssten wir genauso die Frage stellen, wann sind wir denn vollkommen von Sünde los? Wie sagt uns die Bibel dazu? Und was sagt uns die Bibel, wann sind wir denn total von Krankheit los? Wenn wir zum Beispiel im Römerbrief lesen, ich werde es nachher auch noch tun, dass die gesamte Schöpfung ächzt und stöhnt, oder wenn gesagt wird, dass unser Körper, der schwache Körper, erst verwandelt wird, wenn wir entrückt sind, bei Christus sind, dann meint Paulus gerade das, dass wir, solange wir in dem von der Sünde gekennzeichneten Körper hier auf der Erde sind, sind wir auch den Gesetzen der Sünde und damit auch der Krankheit unterworfen. Und das heißt, das erfüllt sich genauso wie die totale Sündlosigkeit wird sich erst in der Ewigkeit Gottes erfüllen. Denn auch die Sündlosigkeit, achten wir doch mal darauf, wo ist denn der sündlose Christ? Seid ihr mal einem sündlosen Christen begegnet? Also für mich war es besonders eindrucksvoll, das ist schon einige Jahre her, da war hier der George Rover als Gastredner an einer Konferenz. Also es ist bestimmt schon, also er war zwischendurch auch schon mal da, es ist bestimmt schon 20 Jahre, nee mehr, 30 Jahre vielleicht sogar schon her, also ziemlich lange. Aber was ich dann auch mal in Erinnerung hatte, er hatte damals eben über Glauben und so gesprochen und dann hatte er gebeten, dass eben die Christen, die nicht mehr mit Sünde in ihrem Leben kämpfen, Also die sollten sich doch jetzt melden. Und doch nach einer Zeit sich keiner gemeldet, wussten ja nicht alle, worauf er hinaus will, wussten sie ja nicht, also lieber nicht melden. Und danach hat er gesagt, ja, er würde sich gerne mich mit denen treffen, denn ihn freut es, ein paar Heuchler kennenzulernen. Na, er hat das sehr deutlich gesagt, aber ich glaube, da steckt etwas Wahres drin. Tatsächlich sehen wir in der Bibel keinen einzigen Fall, wo Menschen nicht mit Sünde zu kämpfen hätten. Das heißt nicht, dass sie immer reinfallen müssen, das nicht. Aber solange wir auf der Erde sind, sind wir anfechtbar, sind in diesem Kampf, der Löwe ist ein brüllender Löwe, sieht, wie er verschlingen kann. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte und Kräfte der Finsternis. Das heißt, da ist immer die Versuchung mit Sünde, immer diese Auseinandersetzung. Und wir leben in einem sündigen Leib. Denn wenn wir in keinem sündigen Leib, wenn also wirklich der Sündenfall rückgängig gemacht worden wäre, ja, dann müssten wir auch ewig leben. Das tun wir aber nicht. Sondern wir leben in einer Welt, in der unser Körper verfällt. Und bei einigen von uns sieht man das schon mehr und bei anderen erst noch weniger. Nicht? Aber es kommt bei allen, früher oder später. Wir werden alle sterben, weil das eben eine Konsequenz des Sündenfalls ist. Und das gilt ja noch genauso. Jesus ist ja gestorben und hat den Tod besiegt. Da müssen wir sagen, ja, wenn er ihn besiegt hat, warum sterben wir denn überhaupt noch? Wir sind doch gläubig. Er hat doch den Tod besiegt. Ja, hat er. Aber dieser Leib, der wird sterben. Und dann lesen wir auch, manche werden in den Himmel kommen, wird alles verbrennen wie Heustroh Stoppel. Warum? Weil sie eben ausschließlich das Negative gesammelt haben, nicht das Geistliche. Bei den anderen, da wird ein Stück gereinigt. Wir kommen nicht alle so in den Himmel, wie wir hier sind. Egal, wie heilig wir gelebt haben. Sondern dann muss immer noch, bevor wir zu Gott kommen, all das Sündige abgestreift werden, muss losgelöst von uns werden. Deshalb, genauso wie wir unser Leben lang auf der Erde mit Sünde zu kämpfen haben werden, genauso werden wir unser Leben lang auf der Erde mit der Krankheit zu kämpfen haben. Und Tod ist ja in fast allen Fällen, außer wenn jemand entrückt wird oder so, eine Folge von Krankheit. Selbst wenn ich an Altersschwäche sterbe, ist irgendein Organversagen, selbst dann ist es Krankheit. Und es gibt keinen, der diese Heilungslehre vertreten hat, der bisher nicht gestorben ist. Und viele von denen sogar relativ früh. Also so müssten wir sagen, sowohl die praktische Erfahrung als auch die biblische Exegese selbst zeigen, ja, Jesus ist für die Krankheit gestorben. Die Erfüllung, die wird aber erst kommen, wenn wir den neuen Leib haben und wenn Jesus regiert. Bis Jesus regiert, ist der Teufel Herr dieser Welt und wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Also da müssen wir deutlich unterscheiden. Das heißt, das Versprechen, Heilung für in jedem Fall hier auf der Erde ist ein, ich möchte es einmal stark sagen, ist ein betrügerisches Versprechen. Es wird Leuten auf Dauer nicht helfen, es wird sie sogar, und das ist ja die praktische Erfahrung, in Depression und Frustration hineinstürzen. Ich werde nachher auch noch von diesen Glaubensheilern erzählen, was die denn in den Fällen sagen, denn auch die erleben ja, dass man nicht gesund wird. Wie sie dann damit umgehen. Und da muss man sagen, das ist dann tatsächlich sektierisch, wie sie damit umgehen. Wir müssen deutlich sagen, wenn die Bibel verspricht, Jesus ist für die Krankheit gestorben, dann steht das da erstmal, wenn es wirklich das Wörtliche bedeutet. Aber dann müssen wir auch sehen, was die Bibel denn sagt, wann Krankheit aufhören wird. Und das ist die Herrschaft Gottes und nicht hier auf der Erde. Übrigens, wenn wir da auch genau hineinschauen, wir sehen auch bei den neutestamentlichen Aposteln keinen einzigen, der nicht verstorben wäre. Wir lesen sogar von zahlreichen Krankheiten, in denen sie trotz Glauben hineingekommen sind. Und wir sehen kein einziges Versprechen, wo Jesus denen, die ihm nachfolgen, versprechen, dass sie immer gesund sein werden. An keiner einzigen Stelle. Das heißt, da merken wir auch, das irdische Versprechen ist nicht das der ewigen Gesundheit, sondern das ist etwas, was Jesus und auch die Propheten für die Ewigkeit versprechen. Also das müssen wir, glaube ich, vor Augen haben, wenn wir Jesaja 53 lesen. Der Sieg über die Krankheit ist ausgesprochen, dadurch, dass Jesus gesiegt hat. Wie der Sieg über die Sünde. Fakt ist, dass wir in unserem Leben, wie auch in unserer Welt, sehr wohl noch mit Krankheit, aber genauso auch mit Sünde zu kämpfen haben. Und das wird sich erst ändern, wenn wir einen neuen Leib haben und wenn Jesus herrschen wird. Also so wäre meine Auslegung dazu. Ja.
Viele Texte des Alten Testaments finden ja in Jesus die Erfüllung. Und das mit den Krankheiten, wie ich auch direkt gesagt habe, Matthäus, das erhalte alle Krankheiten.
Ja.
Vielleicht ist das auch einfach eine Erfüllung, um letztendlich als Messias zu bestätigen und so. Mehr findet man nicht. Ne?
Ja.
Aber auf jeden Fall sehen wir da eine Antwort, weil die Bibel selbst erklärt, dass das eine Erfüllung ist.
Ganz genau, das könnten wir als, vielen Dank dafür, das ist eine Ergänzung, denke ich, dieser Auslegung, dass allerdings dann trotzdem einmal die Krankheit generell besiegt sein wird, auch weil Jesus war ja nicht die Krankheit generell vorbei. Das, glaube ich, steht noch aus und das lesen wir ja bei der Beschreibung des himmlischen Jerusalems zum Beispiel, ne, in Offenbarung 21. Aber sicherlich, da haben wir eine erste Erfüllung, zumindest zu Lebzeiten Jesu, dass er Sünden vergeben hat und auch Kranke geheilt hat. Und zwar alle, die zu ihm kamen. Ja, vielen Dank. Noch andere Ergänzungen, Rückfragen, Kritik? Bitte.
Was bezieht sich denn die Stelle, dass die Blätter von einem Baum zur Heilung der Nation, in dem dann, also in Bezug auf die Endzeit
sind? Das ist ja, glaube ich, Endzeit, das ist ja schon das neue Reich Gottes, nicht? Also. Hier wäre, weiß ich nicht ganz genau, was es bedeutet, weil eben das Ende des Leidens und der Krankheit wird relativ deutlich in der Bibel beschrieben. Es wäre möglich, dass das hier übertragen gemeint ist, weil Heilung ja nicht immer körperliche Heilung meint, sondern an vielen Stellen, wo auch schon Jesus von Heil spricht, also Soteria ist ja der griechische Begriff, an dem Großteil meint es einmal seelisches Heil, meint es Ganzheitlichkeit oder meint es auch Rettung. Und jetzt wäre die Frage, sind diese Blätter, die dort gemeint sind, meint es körperliches Heil? Das, glaube ich, wäre ganz schlecht damit vereinbar, dass es dort keine Herrschaft des Teufels, keine Herrschaft von Sünde mehr gibt und alles in der Gegenwart Gottes ist und dass wir in einem Körper sind, der ja eigentlich nicht krank werden kann, nach biblischer Auskunft auch nicht sterben kann. Deshalb würde ich es eher auf etwas Übertragendes beziehen, wie vielleicht der Baum des Lebens im Paradies. Der war ja da. Aber praktisch brauchte man ihn auch nicht, weil Adam und Eva ja erst einmal sowieso endloses Leben hatten. Später wird ihnen ja nur verwehrt, davon zu essen, nachdem sie den Sündenfall begangen haben und jetzt sterblich geworden sind. Aber eigentlich hatte der vorher noch keine richtige Funktion. Und manche deuten auch dieser Baum des Lebens, sei möglicherweise dieser Baum, von dem dann die Blätter wachsen, die dann für das Heil der Völker genannt werden. Aber eine hundertprozentige Interpretation, wofür der denn in der Ewigkeit zuständig ist, habe ich auch nicht. Aber das wäre meine Deutung, die für mich am naheliegendsten erscheint. Ja, weil eben, wie gesagt, Krankheit ist gebunden an Sündenfall, an diesen jetzigen Zustand der Welt und den gibt es dann ja nicht mehr. Ja, noch andere Anmerkungen? Dann machen wir jetzt unsere Pause. Und danach weiter wie angekündigt.